Genau, vor 20 Jahren habe ich mit meiner Abschlussarbeit von meiner theologischen Ausbildung vom TSC geschrieben. Ich konnte es kaum erwarten, endlich in einer Gemeinde meinen hohen Ideal nachzuziefern. Ich habe gescharrt mit den Hufen und mir ist sehr deutlich gemacht worden, auch auf der Kishona, weil die Leute das gespürt haben. Ich bin etwas gewarnt worden und gesagt, du wirst schon deine Hörner noch etwas abstoßen. Ich will erfolgreich sein. Viele von meinen Träumen sind erfüllt worden, sogar übertroffen. In der Form von der dynamischen und schnell wachsenden Jugendbewegung James. Der Erfolg hat mich beglückt. Ich habe mich geliebt und wertvoll gefühlt. Eines Tages hat jemand den prophetischen Eindruck bekommen. Dabei ist es um die Geschichte gegangen aus 1. Könige 3. Von zwei Frauen, die je ein Kind hatten. Beide Frauen haben ein Kind gehabt und haben das Kind, sind mit dem Kind geschlafen. Und eine Frau von den zwei hat das Kind zu nahe genommen und hat es verdrückt. Am nächsten hat sie, wo sie dann gemerkt hat, dass ihr Kind tot ist, hat sie es sofort ausgewechselt mit dem anderen, der noch gelebt hat. Und dann ist das salomonische Urteil gekommen. Das ist die Geschichte, vielleicht kennen die einen die. Aber es ist um das Bild gegangen von dem Kind, das erdrückt worden ist. Schnell habe ich realisiert, dass Gott durch das Bild zu mir geredet hat. James war mein Kind und hat eine zu hohe Priorität in meinem Leben eingenommen. Ich bin im Begriff gestanden, das Kind zu zerdrücken. Ich habe mich über das Glück, den Erfolg und die Macht definiert, die James mir eingebracht hat. Und habe meinen Selbstwert damit gesteigert. Die Fortsetzung folgt ein bisschen später von dieser Geschichte. Die meisten Menschen leben für ihre Träume. Alles dient dem Streben nach Glück. Unerschöpflich mühen wir uns ab und sind bereit, vieles zu opfern, um unsere Ziele zu erreichen. Doch keiner würde auf die Idee kommen, dass das Erreichen von dem grossen Ziel das Schlimmste ist oder vielleicht das Herausforderndste, was uns passieren kann. Warum hat es so oft negative Folgen, wenn sich ein Traum erfüllt? Der Paulus kennt das Phänomen. Er schreibt an die römische Gemeinde. Darum lieferte Gott sie ihren Begierden aus. Das ausgeliefert werden an seine Begierden, an die eigene Begierde, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Das Problem ist nämlich, dass der erfüllte Traum gern zum Götz wird. Ein Götz ist etwas, das den wichtigsten Platz in meinem Leben einnimmt. Die begehrtesten Sachen sind oft die gefährlichsten. Im nächsten Satz fasst Paulus die Geschichte der Menschheit zusammen. Vers 25. Sie tauschten den wahren Gott gegen ein Lügengespinst ein. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet, anstatt den Schöpfer. Das ist Götzendienst. Wenn nicht mehr Gott im Mittelpunkt steht, sondern unser Erfolg oder irgendwelche Menschen, vielleicht unsere hohen Ideale, die wir verfolgt haben, wo wir das Glück davon erwartet haben. Jeder Mensch braucht etwas, für das er lebt, wo seine Gedanken erfüllt, wo es sich lohnt, am Morgen aufzustehen, wo ihn motiviert und Hoffnung gibt. Wer von selbst erschaffenen Wesen sein Glück erwartet, wird enttäuscht werden. Nur der Schöpfer kann uns wirklich ausfüllen. Willkommen zu Hause. Ich habe letztes Mal die vier Wachstumsstufen gezeigt. Und ich habe gesagt, ich möchte zum Christus als Lebensmittelpunkt noch etwas sagen heute oder nächstes Mal auch noch mal. Christus im Lebensmittelpunkt, das heisst, in meinem Leben ist er das Wichtigste, was es gibt. Logisch. Er ist nicht mehr Mittel, sondern er ist Mittelpunkt. Und alles andere muss sich dem unterordnen, dem einordnen. Das ist die hohe Schule. Und extrem herausfordernd, aber extrem erstrebenswert. Ich hoffe, ihr merkt das heute Morgen. Ich möchte euch zeigen, heute Morgen, wie der Abraham durch was für eine Schule hergegangen ist, dass er ein gesegneter Mann werden konnte, der die ganze Welt gesegnet worden ist. Und ein bisschen umgesetzt, vielleicht eben auch auf mein Leben, wie Gott mit mir umgegangen ist, in solche, oder heute noch umgeht, in solchen Fragen. Bevor ich so richtig durchstarte, möchte ich noch etwas sagen zu dem Flyer, wo ich letztes Mal euch in die Hand gedruckt worden ist, ohne irgendeine Bemerkung dazu zu machen. Da habe ich verpasst, ich habe das eigentlich wollen, noch etwas sagen dazu. Das ist ein Flyer, den ich eigentlich 2 Wochen früher verteilen wollte, zum Gleichnis von den 2 verlorenen Söhnen, was es bedeutet, die Hei haben. Leider sind die jetzt spät geliefert worden. Aber ich finde, das ist so ein guter Flyer, wo es sich lohnt, die Bibel hineinzulegen. Da steht nämlich, mein Vater Gott. Und was mein Vater Gott nicht ist, was für Lügen, dass wir oft glauben, und dass eben Wahrheit ist über den Vater. Die liegen noch hinten auf. Die sie schon haben, hoffe ich, haben jetzt noch nicht geküdert, sondern ich glaube, das lohnt sich, um das in die Bibel hineinzulegen, weil es geht ums Thema Willkommen daheim. Wie können wir uns bei Gott, beim himmlischen Vater, ganz daheim fühlen? Sehr empfehlenswert. Der Abraham, eine sehr wichtige Person in der Bibel. Auf seinem Lebensweg hat er 2 riesige Herausforderungen erlebt. Mindestens 2. Vielleicht sind das die grössten, die er hatte. Gott hat ihm ein Versprechen gegeben. Wenn er Gott wird treu folgen, können alle Nationen von der Erde durch ihn und seine Nachkommen gesegnet werden. Das ist die Verheißung, die er hatte. Durch ihn und seine Nachkommen. Dass sich die Verheißungen erfüllen können, hat Gott ihn aufgefordert, alles Vertraute zurückzulassen. Das war so mal eine erste Phase, in der er seine Prioritäten ordnen musste. Alles, was ihm bis dahin eine Sicherheit gehabt, alles, was ihm das Glück ausgemacht hat, hat er zurückgelassen. Alles Vertraute hat er zurückgelassen. Seine Freunde und Verwandten und alles, was ihm Wohlstand und Frieden garantiert hat. Er ist vor der Herausforderung gestanden, aus Gehorsam Gott gegenüber alles aufzugeben, auf das er bis dahin die Hoffnung gesetzt hat. Und was ihm bis dahin als erstrebenswert gehalten hat. Eine riesige Herausforderung. Und Abraham ist den Schritt gegangen, steht in der Bibel, er brach auf. Er verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Allein aufs Reden von Gott hat er sich aufgemacht und alles andere zurückgelassen. Das Reden von Gott ist für uns wichtig, der Christus als Lebensmittelpunkt. Gott hat ihm nicht nur seine bisherigen Ziele genommen, er hat ihm eine neue Hoffnung geschenkt. Alle Völker auf dieser ganzen Welt sollen darin gesegnet sein. Folglich hat er davon ausgehen, dass er Kinder bekommen wird, obwohl Sarah, seine Ehefrau, bis dahin unfruchtbar war. Menschlich gesehen ist es für die beiden nicht möglich gewesen, Kinder zu bekommen. Aber Gott hat dem Abraham einen Sohn versprochen. Nach jahrzehntelangem Warten, wo der Abraham über 100 Jahre alt war, Sarah über 90, ist der versprochene Sohn geboren worden. Könnt ihr euch das vorstellen? 25 Jahre lang gewartet. Jahrzehnte von der Kinderlosigkeit haben den Wunsch nach einem Kind ins Unermessliche gesteigert, vor allem, weil ja Gott ihnen das versprochen hat und verheißen hat. Ich glaube, hat sich noch nie jemand auf dieser Welt wahrscheinlich mehr ein Kind gewünscht als Abraham. In dieser ganzen Konstellation. Er hat alles aufgegeben und wartet nur noch auf seinen Sohn. Und als der Sohn endlich auf die Welt kam, konnte Abraham triumphieren. Es war doch richtig gewesen. Jetzt hat er gewusst, wo der Sohn kam, es war doch richtig, Gott zu folgen. Das war so ein Erlebnis wahrscheinlich, wo ihm einfach kalt und warm der Rücken abgelaufen ist, weil er gemerkt hat, der Gott lebt. Der redet nicht nur, der tut auch. Endlich hat er seine Erbe gehabt. Das Warten hat sich gelohnt. Aber jetzt hat sich zeigen, jetzt kommt die nächste Herausforderung, jetzt hat sich zeigen, ob es bei dem Warten auf den Sohn mehr um Gott gegangen ist oder mehr um den Sohn. Hat er Gott nur als Mittel zum Zweck gebraucht? Wem gehört am Abraham sein Herz wirklich? Hat Abraham gelernt, ausschließlich auf Gott zu vertrauen und Gott um seiner selbst willen zu lieben, statt nur nach den Segnungen von Gott zu streben? Das ist eine riesige Herausforderung. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung schlechthin in unserem Leben. Geht es uns um Gott oder geht es uns nur um die Segnungen von Gott? Ich glaube, wir kennen das alle. Und ich tue die Geschichte einfach so deuten, vielleicht hätte Abraham das noch lernen müssen. Anstatt einem glücklichen, friedlichen Leben folgt die nächste Herausforderung. 1. Mose 22, Vers 2. Nimm deinen einzigen Sohn, Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Das ist die denkbar schwerste Herausforderung gewesen, wo Abraham begegnen konnte. Der Isaak war sein Ein und Alles gewesen. Gott hat das gewusst, wie seine Wortwahl verortet. Er sagt nicht einfach, nimm den Isaak und geh mit ihm. Sondern Gott hat vom einzigen Sohn, den Abraham so geliebt hat, geredet. Abraham, seine Liebe zu seinem Sohn, hat die Form von einer Verehrung, von der Anbetung angenommen. Früher war das Reden von Gott für Abraham am wichtigsten gewesen. Jetzt ist es die Sorge und das Wohlergehen um seinen Sohn geworden. Seine Prioritäten haben sich verschoben. Es ist nicht falsch, wenn ein Vater seinen Sohn liebt. Aber der geliebte Sohn darf nie zum Götz werden. Wer sein Kind mehr liebt als Gott, wird das Kind erdrücken und die Beziehung ersticken. Vielleicht ist das der zweitwichtigste Erziehungstipp. Der wichtigste ist das Vorbild. Kinder machen nicht das, was man sagt, sondern so, wie man lebt. Und das zweite ist wahrscheinlich, lieb Gott mehr als deine Kinder. Wegen dir, aber vor allem auch wegen den Kindern. Lieb Gott mehr als deine Kinder, um Himmels Willen. Abraham hat Isaak nicht zu viel geliebt, sondern hat Gott zu wenig geliebt, gemessen an der Liebe zum Isaak. Wo sich bei mir dort mal Prioritäten verschoben haben und ich im Begriff gestanden bin, James zu zerdrücken, habe ich ebenfalls müssen den Berg besteigen und meinen Isaak opfern. Der Aufstieg war echt eine Herausforderung und hat mir ein paar schlaflose Nächte beschert. Gemeinsam mit Leitern der Mitgliedsgemeinde haben wir auf Gott gehört. So in einem gemeinsamen Weg, in einem gemeinsamen Prozess, um seine Meinung bezüglich Zukunft James zu hören. Vergeblich habe ich auf einen Geissbock, auf einen Schafbock gewartet, den ich als Stellvertreter opfern konnte. Ich musste loslassen und Gottes Rede kochen, dass es James in der bisherigen Form nicht weitergibt. Diese Erfahrung war für meinen persönlichen Weg enorm wichtig. Es war so quasi ein Gratiskurs an der Migros-Clubschule. Nicht ganz gratis, hat mir viel gekostet. Und ich frage mich, wenn ich an die Geschichte zurückdenke, kann sich Gott das leisten, um mich zu erziehen, um mir zu helfen, Prioritäten zu ordnen, so eine Bewegung, wo so viele junge Leute dabei sind, zu opfern? Die Frage habe ich bis heute nicht gelöst, aber ich glaube, Gott kann das. Gott steht da drüber. Ich glaube, wir dürfen in unserem Leben immer wieder solche Erfahrungen machen, wo Gott uns herausfordert, unser Leben anzuschauen. Ich stehe immer wieder in der Gefahr, meine Kinder zu zerdrücken. Mein jetziges Kind heisst Seetalkille, unter anderem. Und ich habe es gemerkt, vor knapp zwei Jahren, wo der Bär gekündigt hat, da hat mir Gott wieder so einen Warnschuss gegeben und gesagt, es ist wieder genau gleich wie früher. Ich weiss nicht, dass nachdem der Bär gekündigt hat, habe ich wieder schlaflose Nächte gehabt und ich habe Panikattacken gehabt. Ich bin mit Schweißperlen aufgewacht, habe ein Licht machen, zum. Und das ist nicht darum, weil ich Tabea so gerne hatte, die hat sie auch mögen. Sondern weil ich irgendwie die Eindruck hatte, die ganze Seetalkille steht in Gefahr. Ich verliere mein Kind. Bergbesteigung hat hier ein bisschen anders ausgesehen, aber Gott hat mich nochmal ganz neu herausgefordert und gesagt, hey, tu deine Prioritäten ordnen. Der Abraham hat Gott vertraut. Zu seinen Dienern hat er gesagt, Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Wo der ahnungslose Isaac sich nach dem Lamm fürs Opfer erkundigt hat, hat er die Antwort bekommen: Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Und ich bin überzeugt davon, Abraham hat nicht gewusst, wie das soll von sich gehen. Er hat vertraut. Er war absolut sicher gewesen, an einem heiligen, aber auch gnädigen Gott zu dienen. Die Sicherheit hat ihm geholfen, einen Fuß vor den anderen zu stellen und den Berg zu erklimmen. Oben angekommen, baut Abraham einen Altar, schichtet Holzschild auf und leitet gefesselte Isaac aufs Holzstoß und fasst nach einem Messer. Er hätte es gemacht. Er hätte es gemacht. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel: Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor mir hast. Das hätte er wissen. Wie sind deine Prioritäten im Leben? Das Opfer von Isaac hätte Abraham sollen lehren, Gott mehr zu lieben als seinen Sohn. Oder auf unsere Sprache ausgedrückt, ganz heimisch zu werden bei Gott. Am Ende der Geschichte sagt der Engel vom Herrn: Nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Gott fürchten hat die biblische Sprachgebrauch nichts mit Angst zu tun, sondern beschreibt eher eine umfassende Hingabe an Gott. Es geht um eine liebevolle und freudige Ehrfurcht, um ein Staunen angesichts der Größe Gottes. Abraham hat bewiesen, dass er Gott mehr liebt als alles andere auf dieser Welt. Und das ist Gottesfurcht. Gott mehr lieben als alles andere auf der Welt, das ist Gottesfurcht. Solange Abraham nicht gezwungen worden ist, sich zwischen Gott und seinem Sohn zu entscheiden, ist ihm vermutlich gar nicht aufgefallen, dass seine Vaterliebe allmählich zum Götzendienst geworden ist. Von dieser Seite her gesehen, ist Gottes Handeln beim Abraham kein grausamer Akt gewesen, sondern ein gnädiger Akt. Aus dem Abraham ist ein bedeutungsvoller Mann geworden. Drei Weltreligionen gehen auf ihn zurück. Dazu nochmal drei Religionen. Bahais, Drusen und Samaritaner. Er ist absolut ein bedeutungsvoller Mann. Und Gott hat ihn geformt. Durch die Bergbestimmung ist der Glaube von Abraham geläutert worden. Aber der Hiob musste eine lange Zeit unermessliche Schwierigkeiten durchmachen, ohne eine befriedigende Antwort von Gott zu bekommen. Wie Abraham musste er vertrauen, ohne zu verstehen. Erst am Ende konnte Hiob ausrufen: Denn er kennt den Weg, der bei mir ist. Prüfte er mich, wie Gold ging ich hervor. Er ist geläutert worden. Das sind Prozesse, die unseren Glauben läutern. Das sind so Prozesse, die wir durchgehen müssen, wenn wir in die nächste Wachstumsphase kommen. Ich befürchte, dass wir uns oft rebellisch gegen solche Lektionen auflehnen, anstatt dass wir sie würden, die Berge würden besteigen. Nur diese Sachen können gefahrlose Teile von unserem Leben bleiben, die wirklich keine Götzefunktion mehr inne haben. Erst wenn wir bereit sind, ohne diese Sachen oder Personen weiterzuleben, wenn wir von ganzem Herzen sagen: Gott, ich kann ohne das leben, solange ich nur dich habe. Dann erst haben wir den Götze, dann haben wir den Götze von seinem Thron gestürzt. Ich weiß nicht, wie das in deinen Ohren tönt. Es kann uns zum Beispiel ähnlich gehen. Ich glaube, Männer ist extrem Gefahr, dass ihrem Beruf, ich habe das von mir jetzt vorher schon erzählt, ihre Karriere zum Götz wird. Erst wenn wir in eine Situation geraten, in der wir uns entscheiden müssen, ob wir ehrlich sind, selbst wenn das berufliche Nachteil mit sich bringt, zeigt sich, was für Prioritäten wir haben. Wenn wir lieber lügen, als unserem beruflichen Vorteil zu schaden, dann hat die Arbeit sich in unserem Leben zum Götz entwickelt. Bei vielen ist Gesundheit zum Isaac geworden. zu unseren Gunsten kann dann Gott auch mal eine Krankheit zulassen, die uns herausfordert, Gott wieder an die erste Stelle zu setzen. Ein hohes Potenzial für einen Götzendienst hat der Partner, der Ehepartner, die Freundschaft. Und über das mache ich nächsten Sonntag eine Extra-Predigt zu dem Thema. Wir dürfen die Sachs in unserem Leben opfern. Wir müssen sie loslassen, um nicht von ihnen versklavt zu werden. Die Bibel ist voller Geschichten von Männern wie dem Josef, dem David oder dem Mose, bei denen es immer wieder den Anschein hatte, als hätte sie Gott verloren. Während er in Wirklichkeit gerade dabei war, sie von ihren Götzen zu befreien. Wir werden nicht immer verstehen, warum der himmlische Vater manche Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt. Aber wir können in schweren Zeiten ihm vertrauen. Und letztlich können wir die Tragweite von dem göttlichen Befehl von Abraham nur verstehen, wenn wir uns mit den damaligen kulturellen Gegebenheiten beschäftigen. Immer wieder finden wir in der Bibel die Aussage, dass die Sünde vom Volk Israel den Erstgeborenen ihres Lebens raubt. Für Abraham war der Befehl, seinen Sohn zu opfern, ganz ein anderer Befehl, als wenn er das uns heute sagt. Und Gott sagt es uns heute auch nicht mehr. Wir haben keine Angst vor Gott. Der Erstgeborene war damals mit der ganzen Familie gleichzusetzen. Durch Mose hat Gott dem Volk Israel mitteilt, dass das Leben von allen Erstgeborenen ihm gehört. Solange sie die Erstgeburt nicht ausgelöst haben, durch ein Opfer. Damit sagt er für das damalige Denken in anschaulicher Weise, dass jede Familie in Gottes Schuld steht, auch die Familie von Abraham. Der Isaac hat mit seinem Leben für die Sünde der ganzen Sippe müssen zahlen. Das war normal. Der hat Abraham nicht vom Sockel gehauen. Aber Gott ist auch gnädig. Durch den Isaac hat er alle Nationen der Erde segnen. Wie kann Gott gleichzeitig heilig und gerecht sein und dennoch sein gnädiges Versprechen erfüllen, allen Menschen Heil und Rettung anbieten? Das war die Frage, die mir immer wieder auch davor stehen, wo der Abraham schon davor gestanden ist. Der stellvertretende Geissbock war eine vorläufige Antwort. Viele Jahre später ist exakt im gleichen Bergland, im heutigen Tempelberg, ein anderer Erstgeborener geopfert worden. Damals ist kein Stimme aus dem Himmel gekommen, der einen Ersatz angeboten hat. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ist der wahre Stellvertreter für einen Abraham, seinen Sohn. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht alles andere schenken. Das stellvertretende Opfer ist gebracht worden, darum müssen wir nicht mehr Angst haben. Wir müssen nicht unsere Söhne und unsere Töchter opfern, weil Jesus ist geopfert worden. Wir dürfen das Geschenk annehmen. Wir müssen unsere Götze, unsere Isaacs in unserem Leben opfern, sie loslassen, um nicht von ihnen versklavt zu werden. Um in die absolute Freiheit hineinkommen, im Haus Gottes. Um bei ihm ganz zu heizen. Um das können zu tun, brauchen wir das tiefe Wissen, dass Gott uns liebt, wertschätzt und sich an uns freut. Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben gegeben. Das ist das Zeichen von seiner Liebe. Das Zeichen von seiner Annahme, von seiner Vergebung, von seiner Wertschätzung. Wenn wir die Tragweite vom Opfertod von Jesus können erahnen, wird es uns möglich werden, dem Gott mehr zu vertrauen als allem anderen auf der Erde. Willkommen daheim. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du es gut meinst mit uns. Für uns fühlt es sich manchmal als hart an, so einen Berg zu besteigen. Aber du willst uns in eine Freiheit hineinführen, die wir vorher nicht gekannt haben. Du willst uns brauchbar machen für dein Reich. Du willst mit uns Geschichte schreiben. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, Du kennst unsere Schlagseiten. Du siehst, wo Sachen oder Menschen in unserem Leben an die erste Stelle geraten sind. Herr, schenk Gnade dazu, dass wir Prioritäten wieder so ordnen können, dass du den ersten Platz hast. Hilf uns dabei. Schenk uns Vertrauen, dass du es gut meinst. Dass du uns nicht etwas möchtest nehmen, um ein Defizit zurückzulassen, sondern dass du etwas uns möchtest nehmen, damit noch etwas viel Größeres und Schöneres werden kann. So bist du. Das ist deine Art. Ich danke dir dafür. Amen.